Die deutsche Nationalmannschaft fährt zu Olympia. Postgame-Spezial. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinhört. Wir sind heute mit richtig vielen Leuten am Start hier. Wir haben uns eine Elefantenrunde des Basketballs quasi eingeholt. Und wie immer dabei ist auf jeden Fall erstmal Robert. Grüß dich, Robert.
Servus in die Runde.
Und wir haben gleich zwei Stimmen aus Split. Der eine ist mit dem Fahrrad dort, ich glaube der andere mit dem Flugzeug. Ich habe es nicht ganz mitverfolgt. Auf jeden Fall haben wir Jens, unseren Experten vor Ort, und Martin, unseren Chefredakteur. Grüß euch beide.
Servus.
Grüße aus Split.
Wie geht's euch da unten? Schönes Wetter, liegt ihr am Meer? Erzählt uns.
Momentan sind wir in einem Hotelzimmer einkaserniert und kaserniert ist natürlich Quatsch, zur Aufnahme in das Hotelzimmer zurückgezogen, habe aber auch reichlich mehr gesehen, Jens hat ganz viel Asphalt gesehen und uns geht's gut.
Ja, wunderbar, das klingt doch richtig gut, vor allem jetzt, wenn ihr noch die Party vor Augen habt, vielleicht geht's ja heute Abend noch feiern, ich weiß nicht genau, was ihr geplant habt, das ist ja schon reichlich spät. Wir machen natürlich, der Podcast hat natürlich Vorrang, selbstverständlich.
Wir wollen Grummel, ja, dass, Grummel, Grummel.
Genau, wir wollen ja, dass unsere Hörer immer up to date sind. Und ja, dann lass uns doch einfach mal über das komplette Turnier in Split sprechen. Ihr habt dort Leute vor Ort getroffen, Martin und Jens. Mit wem konntet ihr sprechen? Was habt ihr rausgehört? Wie ist die Stimmung vor Ort gewesen für euch?
Natürlich jetzt vom Ende erzählt, overwhelming, also alle mega glücklich, ihr habt es im Fernsehen gesehen. Es gab sehr, sehr viele Tränen, es gab von Henrik Rödel einen Blackout in der Mixzone, wo er einfach nicht mehr oder einfach nicht in der Lage war zu sprechen, weil er einfach so, ja, so viele Emotionen auf einmal hochkamen. Das Sprechen war nicht so einfach, weil wir hier in einem Hotel sind. Wir haben eigentlich nur so den richtigen, ehrlichen Kontakt für 10 Minuten oder 15 Minuten nach den Spielen gehabt. Das war in Ordnung. Und ansonsten war, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Mannschaft in ihrer Bubble konnte das Meer zwar sehen und wird das hoffentlich heute Abend betreten. Zusammengefasst, es war eine großartige Woche.
Jens, du bist mit dem Fahrrad runtergefahren, hast ja da schon mal eine crazy Tour hinter dir. Wie hast du die crazy Tour der deutschen Nationalmannschaft gesehen jetzt? Alleine vielleicht jetzt bezogen mal aufs Sportliche. Wie hast du da die Weichen gestellt gesehen?
Also als wir uns zum ersten Mal unterhalten haben über dieses Olympic Qualifier Turnier, hatten wir ja herausgefunden, dass eigentlich die Chancen für die deutsche Mannschaft sehr gut stehen, weil sie eine konkurrenzfähige Mannschaft hat, auch ohne Dennis Schröder, und weil nicht die ganz großen Namen im Weg standen. Es stand kein Serbien, kein Italien, kein Frankreich, kein Spanien im Weg, die man hätte ausschalten müssen. Und die Chancen für die deutsche Nationalmannschaft war gut. Natürlich hatten sie Außenseiterchancen. Und dass die Mannschaft sich dann aber so entwickelt, wie sie es gemacht hat, da muss man natürlich sagen, Hut ab vor dieser Performance.
Ja. Ich glaube, was auch bemerkenswert ist, das hat Maodo nach dem dritten Spiel gesagt, als er so explodiert ist, dass da einfach so viele Sachen zusammengekommen sind, jetzt unabhängig davon, wie das Tableau ist und wen du erwartest, dass du eigentlich mit dieser Vorbereitung nicht damit rechnen konntest, dass das passiert. Also du hast drei Spieler gehabt, die haben gegen Mexiko ihr erstes Spiel gemacht für die Truppe. Du hast diese drei Spieler gehabt, die haben 86 Spiele in den Knochen gehabt.
Und du sprichst über die Alba-Akteure, ne?
Genau, du sprichst jetzt über die Alba-Akteure. Und es gab so viele außenrum, also über Yoshi, über die Coach-Diskussion, über die kurzfristige Absage von Dennis. Also da war einfach so viel Scheiße, die dich abbringen kann vom Weg. Und dass sie das dann trotzdem geschafft haben, das ist wirklich unglaublich.
Ja, werden wir gleich auch noch detaillierter darauf eingehen, auch auf den DBB-Sommer insgesamt, der jetzt sportlich eine Krönung erfahren hat, müssen wir ja wirklich so sagen. Robert, du warst jetzt nicht vor Ort, du hast das Ganze am Fernseher mitverfolgt, aber natürlich dir auch ganz genau angeschaut. Ingo Weiß, der Präsident des DBB, hat nach dem Turnier gesagt, dass nach dem Mexiko-Spiel keiner damit gerechnet hätte, dass Deutschland so weit kommt. Gehst du mit? Was hast du erwartet vor dem Turnier, nach dem Mexiko-Spiel?
Ich sehe es eigentlich ähnlich wie Jens. Die Voraussetzungen waren gut. Das Mexiko-Spiel zum Auftakt war ja maximal so lala. Das hatten wir ja auch letzte Woche im Podcast gesprochen, wo wir gesagt haben, naja, es war vielleicht spielerisch nicht sonderlich toll, aber genauso ein Spiel, wenn du es gewinnst, brauchst du vielleicht, um in ein Turnier reinzukommen und dich dann von Spiel zu steigern. Und so war es dann letztlich auch. Man hat dann dieses Russland-Spiel noch rumgebogen, was wirklich eine ganz enge Kiste war. Dann auch den Gastgeber besiegt im Halbfinale, das wirklich kein einfaches Unterfangen war. Und dann das vermutlich stärkste Team, das ja wirklich in allen Spielen deutlich gewonnen hat mit den Brasilianern, eben im Finale auch noch geschlagen. Also unterm Strich war Deutschland der verdiente Turniersieger. Das war von Anfang an nicht so zu erwarten. Aber wenn man jetzt alle Spiele mal im Überblick betrachtet, muss man sagen, der Turniersieg geht absolut in Ordnung.
Ja, die ersten drei Spiele, also die zwei Gruppenspiele plus das Halbfinale. Jens, das kannst du mal für uns in 30 Sekunden zusammenpacken. Du hast gesagt, du schaffst das in 30 Sekunden, diese drei Spiele unterzubringen. Ich stopp ab jetzt.
Das glaube ich nicht.
Auf die Plätze, fertig, ich stopp mit und los geht's. Erstes Spiel gegen Mexiko, für mich gar keine so schlechte Leistung. Man hat eigentlich einen 11-Punkte-Sieg eingefahren, was die Wurfqualität anging. Fand ich, haben sie gut gemacht. Zweites Spiel gegen Russland, sehr charakterstark in den entscheidenden Phasen. Dann geglänzt und im dritten Spiel gegen Kroatien vor Publikum. Unter anderem wegen Robin Benzing, der dann die entscheidenden Dinger auch gemacht hat und vorangegangen ist, hat man ein wichtiges Spiel gewonnen.
Wahnsinn. Normalerweise nicht dafür bekannt, dass er sich so kurz fassen kann, unser Experte.
Unglaublich. Unglaublich.
Aber so viel Expertise mal in 30 Sekunden. Hut ab! Also das waren die ersten drei Spiele, die wir da gesehen haben. Für mich hat das von außen immer so ein bisschen verkrampft gewirkt in diesen Spielen. Wie habt ihr das vor Ort wahrgenommen und wie war die Stimmung auch in der Mannschaft? Gab es diese Verkrampfung, die jetzt ich ganz subjektiv wahrgenommen habe?
Nee, ich glaube nicht. Also es hat vorhin auf die Frage Hendrik auch gesagt, simple Frage, wie erklärst du dir, dass es dieses Jahr in dieser Mannschaft geklickt hat? Also ein Phänomen, was jeder Coach irgendwie herbeiführen will und was offensichtlich dieses Jahr funktioniert hat und hat unter anderem Gespräche angeführt, aber hat vor allem angeführt, dass sie ganz, ganz früh das Bewusstsein dahin geschoben haben, wir haben nur dann eine Chance, wenn wir die beste Defensivmannschaft dieses Turniers sein werden. Und ich glaube, das waren sie. Und das war einfach, dass das Rückgrat, was die Jungs zusammengehalten hat, wenn du so wenig Vorbereitung hast, wenn du so viel Stress hast, dann kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du offensiv glänzt. Und wenn du dich nicht kennst, also das ist eine neue Mannschaft. Und ich glaube, das war das, was wirklich funktioniert hat, wenn es teilweise Anführungszeichen oben nach Rumpelfußballende ausgesehen hat, dann nimmst du das in Kauf, wenn du weißt, dass du verteidigen kannst.
Robert, war das für dich auch so ein Learning, das aus der WM 2019 entstanden ist, wo es ja hinten und vorne geholpert hat und überhaupt nicht so lief, wie sich der DBB das erwartet hat, dass man zumindest sagt, wenn man so kurz zusammen ist, dann muss es wenigstens über die Defense funktionieren und alle müssen zusammenhalten.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Learning aus der Weltmeisterschaft ist. Es war aber offensichtlich, dass der Fokus auf der Defense lag. Und ich finde, es war augenscheinlich, dass vor allem im vierten Viertel die Mannschaft in jedem der Spiele zulegen konnte. Wenn man sich die Ergebnisse der letzten Viertel anschaut, gegen Mexiko 20-9, gegen Russland 19-14, gegen Kroatien 30-13, gegen Brasilien jetzt auch 23-18. Also jedes vierte Viertel gewonnen, nie mehr als 18 Punkte zugelassen. Das war jetzt im Finale gegen Brasilien schon die höchste Punktzahl, die man zugelassen hat. Also da zahlt sich schon aus, dass die Mannschaft als Einheit aufgetreten ist, ihre Breite genutzt hat und eben gewusst hat, wir müssen verteidigen. Und das hat sich am Ende als Erfolgsrezept erwiesen.
Weiteres Erfolgsrezept war ja möglicherweise, dass Dennis Schröder nicht mitgespielt hat. Er ist ein Guard, der sehr viele Spielanteile hat, der natürlich brauchen wir über seine Qualität, individuell brauchen wir nicht zu sprechen. Kann das Jens aus deiner Sicht vielleicht auch ein Vorteil gewesen sein, dass man erstens so einen Rückschlag nochmal einstecken musste, dass man gesagt hat, jetzt erst recht zusammenrücken? Und zweitens vielleicht, dass es auch aus taktischer Sicht vielleicht mehr Sinn gemacht hat, keinen so zentralen Ankerpunkt zu haben, sondern das auf viele breite Schultern verteilen zu müssen.
Wenn wir aus taktischer Sicht die Sache herangehen, dann müssen wir sagen, dass es nur eine Möglichkeit gab, dieses Turnier zu gewinnen, und das wäre über eine herausragende Verteidigung gewesen, und das war dann auch der Fall. Jetzt zu sagen, die deutsche Mannschaft ist besser ohne einen Pick-and-Roll-Spieler, der zu den besten Drittel in der NBA gehört, das halte ich für utopisch. Also auch dieses Storytelling immer, der beste Spieler ist jetzt nicht dabei, dann muss halt der nächste Spieler das machen. Maodolo hat es super gemacht, aber Dennis Schröder hat doch eine große Qualität. Nicht umsonst verdient er 15, 16 Millionen und nächstes Jahr möglicherweise noch mehr. Was die Mannschaft aber extrem gut gemacht hat, ist ihr defensives Potenzial ausgenutzt. Ich sage einfach mal, liste mal die verschiedenen Spieler auf, was deren defensive Stärke ist. Isi Bonga kann alles verteidigen am Ball und im Post. Ich würde es fast sagen, gegen moderne Center von 1 bis 5. Dann hast du Nils Giffey, der auf der 2 spielen kann. Der kann am Ball verteidigen und ein extrem guter Halbzeitverteidiger. Wimberg, okay, ist groß, könnte switchen, hat nicht so die große Rolle gespielt. Vogtmann hat sich die letzten Jahre extrem weiterentwickelt und ist ja so ein exzellenter Defensiv-Rebounder. Benzing hat eine sehr gute Fußarbeit gehabt, im 1 gegen 1 die Leute vor sich gehalten. Wagner ist ein super Kommunikator, der jede Coverage ansagt und die Rebounds holt. Wank ist ein super Ballverteidiger. Bartel macht nie einen Fehler. Thiemann ist der beste Hedge-Verteidiger von dem Turnier. Diese Mannschaft hat defensive Qualität bis zum geht nicht mehr. Und dass die dann auch mal bockeln in der Offensive und schauen, wie kann ich jetzt irgendwie einen Vorteil kreieren, ja, das ist für mich völlig logisch, dass man gerade wenn man auch in der Verteidigung viel switcht, viel rotiert dann daraus und 100% gibt, dann benötigt es auch mal vielleicht 5, 6, 7 Sekunden, die man in der Offensive sich herausnimmt. Und deshalb würde ich sagen, dass aus taktischer Perspektive da, ich würde fast sagen, defensiv alles richtig gemacht wurde.
Wir hatten vorhin mit Dennis auch kurz gesprochen, also wenn da irgendwie ein Punkt ist von wegen Einflussnahme, dass er nicht da ist, also er war ja in Heidelberg das letzte Mal bei der Mannschaft und hat ihm da auch gesagt, dass er eben nicht dabei ist, und also was, glaube ich, gelungen ist, ist ein Verständnis zu wecken dafür, dass er nicht dabei ist. Das ist vielleicht nicht für alle ganz einfach nachzuvollziehen, warum es so wichtig ist, so viel Geld zu versichern. Und einerseits da bei der Mannschaft gewesen zu sein, andererseits dann auch während dieses ganzen Turniers dabei gewesen zu sein und zu supporten, teilweise zu coachen, das ist schon eine starke Sache. Und ich wäre persönlich wirklich gespannt gewesen, ihn zu sehen in dieser Mannschaft.
Ja.
Wir haben das 2019 gesehen, dass das mit diesen vielen Häuptlingen, die sich zeigen wollen, die Spielanteile haben wollen, dass das nicht funktioniert hat. Dennis ist, glaube ich, eben auch diese zwei, also nicht nur glaube ich, der ist 2 Jahre älter. Und die Mannschaft, auf die er getroffen hätte, mit der er gespielt hätte, die ist einfach reifer. Und ich glaube, ja, ich hätte es gern gesehen. Vielleicht sehen wir es in Tokio.
Gestandene Euroleague-Spieler haben wir jetzt bei uns in der deutschen Mannschaft. Wenn ich Giffey, Vogtmann, Bartel, Loh, Thiemann, habe es jetzt nicht mehr direkt vor mir liegen. Das sind alles gestandene Spieler. Die haben so viel Erfahrung gesammelt in den letzten 2 Jahren. Und das zahlt sich jetzt aus.
Ja, ich hatte mit Joe Vogtmann Anfang des Jahres noch ein Gespräch, ein längeres Interview, in dem wir kurz über die Weltmeisterschaft 2019 gesprochen haben. Und da hat er genau das angesprochen, was Martin auch gerade gesagt hat, mit diesen vielen Häuptlingen, dass jeder in der Lage ist, 20 zu scoren in einem Spiel. Aber das ist in der Nationalmannschaft nicht gefragt, sondern jeder muss seine Rolle finden. Das war bei der WM, hat das noch nicht geklappt, weil da jeder sich selbst beweisen musste, sich selbst nach vorne gespielt hat und so vielleicht die Mannschaft auch so ein bisschen vergessen hat dabei. Das ist mir jetzt so vorgekommen, als wäre das andersrum gewesen, als hätte dann Umdenken stattgefunden. Robert, woran machst du das fest? Oder siehst du es erstmal ähnlich wie ich oder hast du da eine ähnliche Sicht drauf? Und woran machst du das fest? Ist es diese 2 Jahre längere Erfahrung? Ist es das höhere Spielen vielleicht auch dieser Spieler?
Ich glaube, da kommen viele Faktoren zusammen. Die Erfahrung auf Euroleague-Niveau oder auf internationalem Niveau sowieso. Und ich finde, das beste Beispiel für diese Rollenfindung jetzt in der Mannschaft ist Robin Bentzing, der ja als Kapitän vermeintlich der Führungsspieler ist. Der geht jetzt aus diesem Turnier raus mit gut 11 Minuten im Schnitt aus diesen Spielen, war aber in diesen 11 Minuten ein sehr, sehr wichtiger Baustein für den Erfolg. Immer wieder im Post-up hat er entscheidende Aktionen gesetzt. Er hat viel kommuniziert. Er hat die Mannschaft ein bisschen zusammengehalten, auch auf der Bank. Und das sind Qualitäten, die du in so einer Mannschaft eben brauchst. Und das sieht man, dass es teamintern wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und das war eigentlich die größte Stärke der deutschen Mannschaft. Wenn wir wieder aufs Spielerische schauen, wir haben eben nicht diesen einen Häuptling, sondern wir haben viele breite Stützen im Kader. Das zeigt sich auch Mauro Loh im Halbfinale mit 29 Punkten. Jetzt Moritz Wagner, er macht im Finale 28. Dann hatten wir Joe Vogtmann, der konstant zweistellig scored im ersten Spiel 10, 10 und 5 auflegt. Nils Giffey bringt mal 10, 11 Punkte. Also die Mannschaft ist sehr, sehr breit, hat viele Waffen und jeder weiß eben, dass er durch seine eigenen Stärken beitragen kann. Und das, glaube ich, war unterm Strich der Schlüssel zum Erfolg für die deutsche Mannschaft in Split.
Jetzt haben wir einen O-Ton, den ihr uns aufs Bild mitgebracht habt von Robin Bentzing. Qualität ist nicht besonders gut, aber ich hoffe, man hört trotzdem was. Den hören wir uns jetzt erstmal an und dann sprechen wir gleich nochmal über Robin Bentzing als Kapitän dieser Mannschaft.
Mit denen ich auch schon sehr lange zusammenarbeite, die es ermöglicht haben. Also ich danke ihnen von Herzen. Ich kann nicht mehr sagen, als dass ich das von Herzen danke, dass sie mir geholfen haben, dahin zu kommen. Ich bin froh, dass ich auch helfen konnte. Ich habe so viel für mich war Nationalmannschaft, ist Nationalmannschaft immer das Wichtigste. Und das ist auch jetzt ein Reward, den ich kriege.
Die Krönung für 12 Jahre.
Ha?
Die Krönung für 12 Jahre, sage ich, glaube ich, ne?
Ja. Einfach nur Danke an alle.
Also er spricht von einem Award, den er bekommt, da also mit dieser Olympiateilnahme 12 Jahre Einsatz haben sich irgendwie schlussendlich ausgezahlt. Und ich finde, wie es Robert auch gerade gesagt hat, Martin, Robin Bentzing ist ein ganz wichtiger Mann für die Nationalmannschaft, auch wenn er jetzt also zumindest weniger gespielt hat, als ich es erwartet hätte.
Ich glaube auch, als er selber erwartet hat, da hat es auch nach dem welches Spiel war das? Das Russland-Spiel hat er recht wenig gespielt, hat er auch gesagt, so bin ich nicht zufrieden mit und ich versuche mich jetzt über die Defense reinzuhauen. Ja, also ich glaube, es gibt niemanden, den man irgendwie ausheben könnte, wo man sagt, ey, dem gönne ich das jetzt besonders, aber Robin ist schon so ein Kerl, der hat, was war das? EM oder WM, als er die Geburt seines
Ja,
Sohnes nach hinten gestellt hat und bereit stand.
in Israel.
Ja, der war einfach immer da. Und wir hatten heute während des Spiels den Eindruck, man hätte ihn noch mehr nutzen können und müssen.
Offensiv.
Offensiv, genau. Ja, aber großartige Geschichte.
Und da lass mich da noch was ergänzen, Flo. Er hat sich dann bei Gott und der Welt bedankt und das ist auch toll und es spricht auch für ihn. Aber die deutsche Nationalmannschaft, der DBB und die deutschen Basketballfans müssen sich auch bei Robin Bentzing bedanken, dass er diese Mannschaft mit Vogtmann zusammengehalten hat, angeführt hat, als Kapitän und nicht nur als Kapitän, sondern auch als Lautsprecher. Wer mal bei einem Trainingscamp dabei war, weiß ganz genau, dass Robin Bentzing ein extrem wichtiger Faktor für diese Mannschaft ist und er ist auch ein Competitor. Er möchte da natürlich was beisteuern und seine Qualität war dann zum Beispiel in dem Kroatien-Spiel, dass er die deutsche Mannschaft auch im Spiel gehalten hat. Die waren 10 Punkte hinten, dann kommt er rein, macht 2 Punkte in Midrange, zieht dann einen Foul, holt einen Offensiv-Rebound, zieht nochmal einen Foul, geht an die Freiwurflinie, macht dann diesen Fast-Break-Dreier. Das war eine super wichtige Situation. Und da hat er die Mannschaft, wenn man das so sagen möchte, kurz getragen und einen extrem wichtigen Impuls gegeben. Und das zeigt seine Fähigkeiten und sein Leadership. Und deshalb glaube ich, da ihm gebührt dann extra Lob, definitiv.
Ja, Robin Benzing wurde ja spaßhaft nachgesagt, dass er immer nur Champions League spielt, dass er dann auch in den Nationalmannschaftsfenstern auf jeden Fall weiter Nationalmannschaft spielen kann, dass er da gar nicht mehr in die Euroleague möchte, einfach um da zu spielen. Aber wie wir gerade auch in dem O-Ton gehört haben, er hat gesagt, die Nationalmannschaft war für ihn immer das Allerwichtigste. Und das ist jetzt die Belohnung für 12 Jahre Nationalmannschaft, dass er jetzt mit dem DBB zu Tokio fährt. Das ist natürlich so eine Randgeschichte, die wie gemacht ist für uns Journalisten, wo uns so auch das Herz natürlich total aufgeht. Denn 12 Jahre Grind, die sich dann irgendwann lohnen, wenn man es eigentlich am wenigsten erwartet hätte, können wir, glaube ich, so zusammenfassen.
Ich glaube auch so eine Randgeschichte, die so ein bisschen untergegangen ist, was mich total gewundert hat, ist, dass eben Roy Rayner, ich weiß nicht, ob er euch aufgefallen ist, dieses Jahr als Assistant Coach da am Start ist, der auch Assistant Coach ist von den Kings in der NBA. Ein Kerl, der das Nike Hoop Summit jahrelang die Internationals betreut hat und wirklich seit langem im nicht im europäischen, aber im Weltbasketball unterwegs ist und der ein ausgewiesener Defensivexperte ist. Und das war auch so eine seiner Aufgaben. Und ich glaube, seinen Einfluss auf die Mannschaft, gerade was das Defensivverhalten anbelangt, den konnte man sehen.
Also würdest du auch sagen, das war ein großer Faktor, ihn zu holen, dass die Defensive so stabil ist und die Defensive hat am Schluss das Turnier gewonnen?
Also es ist auf jeden Fall sein Steckenpferd, das wofür er steht. Und wenn wir sagen, die Defensive hat das Turnier gewonnen und das ist sein Ding, der Typ ist neu, dann muss er eine Rolle gespielt haben.
Gehe ich absolut mit. Ihr habt auch die noch eine Randgeschichte aus Split mitgebracht, habt ihr vorhin schon mal kurz angerissen. In der Mixed Zone heute konnte Bundestrainer Henrik Rödl euch gar kein Interview geben, weil er zu emotional war. Was war da los? Und beschreibt das auch so ein bisschen seinen Weg. Eigentlich ist der theoretisch schon zu Ende gewesen und jetzt darf er doch nochmal mit zu Olympia.
Ja, Henrik ist hier angetreten als Deadman Walking. Das ist das letzte Turnier, was er coacht. Wie die Absprachen jetzt so im Einzelnen waren, wer da was gesagt hat. Also es gab wohl einen Wunsch von Henrik Rödl, wieder als Clubtrainer aktiv zu werden. Daraufhin ist sein Vertrag nicht verlängert worden. Fakt ist, dass sein Vertrag momentan also eigentlich ausgelaufen ist, aber er natürlich die Olympics jetzt weiter coachen wird. Und er hat oft gesagt, dass er davon träumt, als Coach zu Olympia zu fahren, als Spieler war er selber ja schon mal. Und wir hatten ihn vorhin gar nicht groß gefragt, wir haben ein bisschen angestupft, wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, Dream come true, und dann war Feierabend. Dann hat er geflennt und ist abgedreht und war dann nicht mehr gesehen, hat er bei der PK sich wieder gefangen, hat dann natürlich was erzählt und das eingeordnet, aber in dem Moment, kurz danach, das war so 10 Minuten nach dem Abpfiff, da war überwältigt.
Ja, noch so eine Randgeschichte, die man so im TV natürlich auch gar nicht mitbekommen hat, richtig. Umso schöner, dass ihr die von vor Ort uns nochmal berichten könnt. Wollen wir kurz vielleicht nochmal intensiver auf das Finale eingehen? Wir haben ja die ersten 3 Spiele der Deutschen in 30 Sekunden absolviert. Das werden wir beim Finale nicht ganz schaffen. Aber da können wir nämlich auch ein bisschen einhaken, nochmal den einen oder anderen Spieler genauer beleuchten, der wichtig war für den Erfolg dieser Mannschaft. Und Robert, ich würde einfach mal sagen, wir starten rein wie ansonsten in unsere Spielanalysen, die wir sonst hier bei Postgame immer haben, powered by Big. Wie hast du das Spiel gesehen und weshalb hat Deutschland am Schluss aus deiner Sicht gewonnen?
Ich habe ein sehr physisches Spiel gesehen. Also beide Mannschaften haben wirklich viel Energie aufs Feld gebracht. Und ich glaube, am Ende hat auch dieses Back-to-Back eine Rolle gespielt. Also die Brasilianer, die ja doch eine relativ alte Mannschaft haben, mit Varejao, mit Alex Garcia, der ja schon über 40 ist, übrigens auch mal Kompliment an den Kerl, also für einen Ü40-Spieler habe ich selten gesehen.
Fast da abgerissen. Das sieht echt nicht danach aus, als dass der. Der Martin hat mich mal gefragt, wie alt denkst du, dass der ist? Und dann sage ich, ja, 31.
Der ist 41, das ist unglaublich.
Ja.
Also das, wie du sagst, der sieht nicht so aus und der spielt auch nicht wie 41. Also das ist ein krasser Kerl. Nee, aber ich glaube, dass der ist fast 30 Minuten gegangen, musste dann mit seinem 5. Foul ja vom Feld. Aber ich glaube, dass die Energie, die Breite im Kader der Deutschen schon den Ausschlag gegeben hat, am Schluss eben das Energielevel vor allem defensiv hochzuhalten. Man hat gesehen, die Brasilianer haben dann oft auch leichte Abschlüsse direkt unterm Korb liegen gelassen. Und dann hat Deutschland eben den Vorsprung, der nie sonderlich groß war, 4, 5, 6 Punkte geschafft, in den zweistelligen Bereich zu drücken und dann letztlich das Ding zu ziehen.
Jens, aus taktischer Sicht, du hast uns ja immer mitgenommen auf den sozialen Medien, wenn du bei den Spielen vor Ort warst, was besonders gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat. Wir haben auch vor dem Turnier drüber gesprochen, was die deutsche Nationalmannschaft besonders stark macht. Wie hast du das Finale gesehen, vor allem gegen die Brasilianer?
Die Brasilianer waren die Mannschaft, die mit Abstand den besten Spielfluss bei diesem Turnier hatten. Wir hatten es ja auch in der Vorberichterstattung schon thematisiert. Da gibt es ja keinen Secondary Assist, sondern gibt es ja einen Tertiary Assist, wenn ich das so nennen darf. Also der Pass zum Extrapass, zum Extrapass des Extrapasses, hat die Brasilianer ausgezeichnet in den bisherigen Partien. Das haben sie auch gegen die Kroaten beeindruckend durchgezogen in der allerersten Partie. Da haben wir direkt gesagt, okay, das ist die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Und die deutsche Mannschaft hat genau das geschafft, zu stoppen, diesen Flow mit den Switches, mit auch frühen Switches zu unterbinden. Und das ist schon mutig. Warum? Wenn ich früh in der Shotclock switche, dann habe ich für 16 Sekunden habe ich ein defensives Mismatch unten im Post oder oben und dann kamen dann wurde mal kurz geholfen, da wurde mal kurz gestuntet, dann wurde ausgeholfen. Ich erinnere an diese eine Situation, ich glaube Maodo Lo oder ein Guard war im Post und Joe Vogtmann kommt dann ganz schnell mit dem Pass rüber gesprintet und fängt den Ball dann ab. Das ist schon eine sehr große Qualität, diese Detailtreue in der Switch-Verteidigung durchzusetzen. Und das war der Schlüssel zum Spiel, dass man eigentlich mutig war, von Anfang an auf die Switch-Verteidigung, das Steckenpferd, zu setzen und es dann auch durchgezogen hat. Und so defensiv, wie viele Punkte hatten die Brasilianer am Ende?
64
Punkte, ja. Diese Optionen, den da wegzunehmen. Und ältere Spieler haben Probleme, diese 1-gegen-1 Situationen auszunutzen. Einfach weil sie im Shotmaking nicht so mehr die Spritzigkeit haben. Und deshalb hat man den Flow nehmen können und dieses Spiel im Grunde tot verteidigt.
Ja, und Alexander Petrovic, der Head Coach der Brasilianer, hat in der PK danach auch gesagt, dass es vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, dass die Deutschen einfach durch diesen steinigen Weg durchgegangen sind und sein Team eigentlich im letzten Spiel das erste Mal gechallenged war.
Ja.
Und damit kamen die dann letztlich nicht klar. Also nicht, dass sie sich aufgegeben haben, auf keinen Fall. Aber diese Drucksituation und das einfach schon erlebt zu haben und selbst Verständnis im vierten Viertel entwickelt zu haben, was die Deutschen gemacht haben, das fehlte den Brasilianern. Ja,
die Kroaten haben das Spiel abgeschenkt.
Genau.
Die Kroaten haben das Spiel gegen Brasilien abgeschenkt. Das Ding war gelaufen nach 3,5 Vierteln.
Ja.
Ansonsten auch
was stark. Man bei der deutschen Defense auch sagen muss, bezogen auf die Brasilianer, wenn man mal auf die Assist-Zahlen schaut, die Brasilien in dem Turnier aufgelegt hat, das waren in allen drei Spielen über 20 Assists. Im ersten Spiel gegen Tunesien 27, gegen die Kroaten dann 28, im Halbfinale gegen Mexiko 24 und im Finale gegen Deutschland waren es nur 10. Also 10 Assists bei 25 Field Goals. Das zeigt auch, dass das brasilianische Teamplay eben von der deutschen Verteidigung sehr, sehr gut kontrolliert wurde.
Ja, und 10 Assists bei 12 Turnovern ist jetzt auch nicht die beste Assist-Turnover-Ratio, die wir hier gesehen haben. Spricht für euch auch das Rebound-Duell, das gewonnene der Deutschen, für diesen Einsatz, gerade dass sie auch den Defensiv-Rebound, man sagt ja immer, die Defense endet erst mit dem Rebound, dass sie den Defensiv-Rebound auch so gut kontrolliert haben mit 30 Boards insgesamt?
Also es ist ja kein Wunder, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass wir teilweise mit Giffey auf der 2, Benzing auf der 3, Bartel und Vogtmann 4-5, dass wir da uns Rebound sichern, das ist kein Wunder. Du sprichst da einen guten Punkt an, weil bei der Switch-Verteidigung hast du natürlich immer wieder einen Guard gegen einen großen Center-Spieler stehen. Aber wenn dann so ein Typ wie Vogtmann, und da hat er sich wirklich nochmal weiterentwickelt, wenn er da eingeflogen kommt, sowohl offensiv als auch defensiv, ich weiß nicht, Flo, hast du es vorliegen, wie viele Offensiv-Rebounds hat er geholt jetzt?
Joe Vogtmann?
Ja.
3 Stück in dem Spiel.
Drei Stück. Es ist jetzt nicht die Welt, aber es ist immer wieder in der richtigen, entscheidenden Phase, gibt er dir eine extra Possession und diese 3 Offensiv-Rebounds führen möglicherweise zu 3 Würfen und können bis zu 9 Punkte werden. Also diese Arbeit, also die Deutschen haben einfach richtig deutsch gespielt. Gewissenhaft, kämpferisch, charakterstark, da hat einfach ziemlich viel Identität reingepasst.
Also Frage mal an alle, habt ihr, ich meine, Nils hatte dieses Jahr, glaube ich, ein ganz gutes Jahr in Berlin, aber ich habe den Typen noch nie so effektiv spielen sehen als Rollenspieler, als klassischer Rollenspieler. Der hat so unfassbar gut und clever verteidigt. Riesenrespekt.
Abgezockt. Ich bin ja Gott sei Dank schon eine kleine Ecke älter und habe ihn auf dem College seine Jahre gesehen und ich fand, da hat ihn schon stark gemacht, was ihn jetzt ebenfalls auszeichnet, dass er einfach keine Fehler macht. Er macht keine Fehler. Auch jetzt in dem Spiel wieder 0 Turnover, ein Dreier, den er daneben geschossen hat, aber trotzdem 3 von 4 aus dem Feld, 8 Punkte, ein Rebound. Das sind einfach Statistiken, die irgendwie Rhythmus haben. Er macht nichts falsch. Ich habe das Gefühl, Nils Giffey hat noch nie in seiner Karriere einen Fehler gemacht.
Und älter bist du jetzt als wer?
ein paar Ecken älter als ein paar Zuhörer zumindest. Okay. Die habe ich noch nicht erreicht, Martin. Granted. Wir haben viel über die Defensive gesprochen, aber einer hat heute offensiv herausgestochen. Das war Moritz Wagner. 28 Punkte in 28 Minuten. Absolut, absolut stark. Robert, wie hast du ihn wahrgenommen über das Turnier?
Ja, ich musste bei ihm gerade an ihn denken, als ihr das Wort Charakter oder Charakterspieler in den Mund genommen habt. Das, finde ich, ist Moritz Wagner absolut. Er ist sinnbildlich für diese Mannschaft. Er strahlt Positivität aus. Er strahlt wirklich diesen absoluten Willen aus. Er hat immer die richtige Körperspannung. Und das hat sich natürlich jetzt im Finalspiel gegen Brasilien doppelt ausgezahlt, weil er offensiv einfach einen richtig guten Tag erwischt hat. Er war ja ganz, ganz lange ohne Fehlwurf aus dem Feld. Aber er hat eben defensiv auch gut gearbeitet. Er hat auch gut gereboundet. Und er war für die Brasilianer an beiden Enden des Courts wirklich ein ungünstiges Matchup. Sie haben kaum Möglichkeiten gegen ihn gefunden. Und er wurde dann ja auch als MVP des Turniers ausgezeichnet. Da würde ich vielleicht persönlich eher mit Joe Vogtmann gehen. Aber klar, so eine Performance im Finale bestrahlt da vielleicht auch einiges. Und ja, Mo Wagner, einer der großen Gewinner dieses Nationalmannschaftssommers.
Ja, wir haben auch eine Stimme von ihm, die habt ihr aus Split mitgebracht. Da hören wir jetzt ganz kurz rein und werden ihn dann nochmal ein bisschen intensiver behandeln.
Die letzten Jahre waren für dich ja schon ein Grind, auch in der NBA. Du hast mal Spielzeit bekommen, gezeigt, was du kannst, dann wieder weniger Spielzeit bekommen und jetzt hast du hier bei dem Turnier gezeigt, auch in Orlando jetzt die letzten Monate, wie stark du spielen kannst. Wie schätzt du diesen Entwicklungsprozess für dich persönlich ein, dass du das gepackt hast? Dass du auf dieses Level gekommen bist, dass du jetzt...
Was heißt gepackt? Also ich, ehrlich gesagt, ich versuche das für mich mit all dem Scheiß, der abgeht, sorry, dass ich so sage, aber es passieren so viele Sachen, ich versuche es für mich so simpel wie möglich zu halten und jeden Tag mit einem Lachen aufzustehen, mir die Schuhe, das klingt jetzt irgendwie melancholisch, aber mir die Schuhe zuzuschnüren und irgendwie mit Freude zur Arbeit zu gehen, egal in welchem Trikot. Und ich hoffe einfach und glaube daran, dass es sich irgendwann bezahlt macht. Und ich gehe jeden Abend mit einem Lächeln zu Bett, weil ich weiß, dass ich alles reingepackt habe. Und der Rest sind den Basketballgöttern überlassen. Und kontrolliere das, was ich kontrollieren kann. Und der Rest, keine Ahnung, weißt du, wenn es nicht klappt, dann klappt es ja nicht.
Good control.
Jens, wie hast du ihn wahrgenommen und wie siehst du seinen Prozess?
Ja, es ist natürlich schon schwierig, wenn man sich das mal überlegt, als Spieler Wagner hat eigentlich immer abgeliefert, dort, wo er, wenn er Spielzeit bekommen hat, hat er eigentlich gut gespielt, hat auch immer mit Energie gespielt, aber manchmal passt es einfach nicht oder man bekommt nicht die Rolle, oder es gibt andere Spieler, die aus der Position gerade einen Ticken besser sind, und dann wurde er von den Lakers getradet, von Washington wurde er getradet, dann war er mal bei Boston und dann kommt er zu den Orlando Magic und legt dann dort knapp 12 Punkte im Spiel, also pro Spiel auf. Und für mich war das gar keine Überraschung, dass der den 30er herspielen kann. Wie heißt er? Hetzheimer. Typisch brasilianischer Name. Dass er den, das haben wir auch angesprochen in unserer Vorberichterstattung, das ist für mich ein ganz klares Mismatch. Und wir haben es auch gesehen im Kroatien-Spiel, bring den Wagner in eine Closeout, lass ihn von oben als modernen Fünfer attackieren und dann schau mal, was die schweren Brocken, Fieberbrocken gegen ihn anrichten können. Und das ist für, in meiner oder wie ich es gesehen habe, ein großer Schritt nach vorne gewesen, weil er auf europäischem Level jetzt wirklich ein Faktor war. Von Anfang an auch die Rotationen alle erkannt hat, dann defensiv, das hat man, ich weiß gar nicht, ob man es in dem Video, was ich gepostet habe, ob man das hören konnte, aber wir haben das ganz klar gehört, was er dann den Spielern mitgegeben hat auf dem Weg, und der war da am anderen am anderen Korb, also der war von uns auf jeden Fall 50 Meter entfernt und brüllt da durch die ganze Halle, Maodo geht jetzt in die rechte Ecke und steuert die Defensive so, also Hut ab vor dieser Entwicklung unter wirklich schwierigen Bedingungen.
Aber ich finde die Entwicklung trotzdem nicht so logisch, wie sie bei anderen Spielern passiert. Also wenn ich mich daran erinnere, wie Daniel Theis sich über die Jahre entwickelt hat, da war das irgendwann klar, was dieser Typ kann.
Ja.
Und das ist sein Jumpshot, das ist sein Rebounding, das ist Energie. Und das hat er von Niveau zu Niveau nach oben gehievt.
Ja.
Und Moritz' Spiel ist so viel komplexer, mhm, und so viel risikobehafteter. Das kann dir halt immer auch um die Ohren fliegen.
Und er hat nie Euroleague gespielt.
Nee. Und das jetzt auf diesem hohen europäischen Level hinzukriegen, in Momenten, wo es drauf ankommt, das hat, glaube ich, auch einfach viel mit seiner Mentalität zu tun, die eben extrem positiv ist und er auch nach dem Turnier gesagt hat mit dem MVP, ey, ich hatte verdammt keine Ahnung, dass es hier ein Award gibt, und er ist mir scheißegal. der auch in der Mixzone, wenn er irgendwie angesprochen wird und es ist keine klare Frage, zu dir sagt, Frage, bitte, Frage, wo ist die Frage? Also der einfach so scheinbar ohne Druck spielt. Und das ist schon ein großartiger Typ.
Auch so ein klarer Typ scheint er mir zu sein. Ich mag das gerne, dass er auch dieser Lautsprecher ist und auch die Mannschaft so mitreißen kann. Es gibt ja ein paar andere Spieler im Team. Ich weiß nicht, Joe Vogtmann hat, finde ich, super, super, super viele wirklich positive Sachen. Aber was ich jetzt nicht so sagen würde, dass er so eine Mannschaft so energetisch super krass mitreißen könnte, weil er halt einfach so nicht der richtige Typ dafür ist. Also zumindest kommt es mir so vor. Und das sehe ich bei Moritz Wagner irgendwie so auch als großen Punkt.
Das ist ein sehr guter Punkt, dass du das sagst, und das fällt mir jetzt erst auf. Wagner ist einer, der kann dich pushen. Aber es gab eine ganz entscheidende Szene heute, als Vogtmann den Rebound holt, hält ihn und macht erstmal die Hand runter. Und dann hast du gemerkt, dass die ganze Mannschaft einmal durchatmet und das Tempo dann runterfährt und eine gute Offensive spielt. Also ich glaube, ein Vogtmann kann die Mannschaft nach unten regulieren.
Genau.
Und ein Wagner kann die Mannschaft nach oben pushen.
Ja, genau, das meine ich eben. So der Vogtmann, Joe Vogtmann ist einer, der eher der beruhigende Part ist, was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Aber bei Wagner, da haben wir auch die TV-Bilder sehr häufig gesehen, die hattet ihr ja in der Halle höchstwahrscheinlich nicht. Wo er dann häufig in Nahaufnahme gezeigt wurde, wie er einfach schreit und die Faust ballt, nur weil er einen Ausball irgendwie für sich gewonnen hat. Fand ich wirklich herausragend. Und seine Werte, ganz ehrlich, bei 18,9 Minuten im Schnitt, 14,3 Punkte und 4 Rebounds auflegen, das ist mal eine Nummer. Nummer 5 übrigens, also 5 bester Scorer im kompletten Turnier, Nummer 13 bei den Rebounds. Da kann man also dann wirklich nichts sagen, vor allem mit der offensiven Power, die er dann da im Finale reingebracht hat, die ganz wichtig war. Jetzt haben wir gerade schon über Joe Vogtmann gesprochen und Jens, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, in der Prediction-Folge oder in der Vorfolge dieses Turniers habe ich dich gefragt, was erwartest du für ein Niveau dort? Du hast gesagt, schlechtes Euroleague-Niveau, gutes Eurocup-Niveau. Wo würdest du es kategorisch ungefähr sehen, jetzt in der Nachbetracht?
Ich glaube, dass die deutsche Nationalmannschaft Euroleague-Level erreicht hat und ich glaube nicht, dass die brasilianische Nationalmannschaft im entscheidenden Spiel dieses Level parieren konnte. Ich glaube, dass diese Mannschaft könnte man so in die Euroleague stellen.
Kurz und knackig. Führt auch wiederum zum nächsten Thema, auf das wir eingehen möchten, gerade im Zusammenhang mit Vogtmann, Bartel, Bonga beispielsweise, die ja alle aus dem Standort Frankfurt, nicht Frankreich, sondern Frankfurt.
Kurz vor Frankreich.
Genau. Auch unter anderem entstanden sind dort zum wirklichen Bundesligaspieler, zum Bundesliga-Topspieler auch gereift sind, zumindest bei Bartel und Vogtmann. Was hat die BBL, können wir das so plump fragen, was hat die BBL mit dem Erfolg der Nationalmannschaft zu tun, Robert?
Ja, einiges. Ich glaube, diese Positivquote an deutschen Spielern, 6+6-Regel als Stichwort, die zahlt sich jetzt langfristig aus. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir da die Früchte ernten. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Spieler erstmal noch nicht dabei waren. Ein Daniel Theiss, den Martin vorher angesprochen hat, der sich eben in der BBL in Ulm und in Bamberg entwickelt hat. Ein Maxi Kleber, der bei den Bayern zum NBA-Spieler gereift ist. Dann hat man eben Vogtmann, Bartel. Man hat einen Maudolo, der in Bamberg, in München, in Berlin eben auf Euroleague-Level gespielt hat. Nils Giffey haben wir angesprochen. Perfekter Rollenspieler auch bei Alba auf Euroleague-Level. Wir können das immer so fortführen. Danilo Bartel spielt jetzt im Ausland bei Fenerbahce. Also da haben wir wirklich enorme Qualität. Und ich glaube schon, dass die Bundesliga mit dieser Regelung 6+6 einen erheblichen Anteil daran hat. Auch die Arbeit in den Vereinen, die dann oben drauf kommt, dass man auch deutschen Spielern immer mehr das Vertrauen schenkt.
Wie siehst du die Thematik, Martin?
Ähnlich. Also ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Ich meine, die Situation, dass wir jetzt auf drei NBA-Spieler verzichtet haben und dass die Truppe trotzdem in der Lage war, das zu managen, das ist mit Sicherheit eben einer starken BBL auch mit zuzuschreiben.
Ja, jetzt haben wir ein paar junge Spieler mit dabei, beispielsweise Bonga, aber wir haben natürlich auch ein paar vom alten Eisen. Gerade mit Benzing beispielsweise, oder was heißt vom alten Eisen, ist mein Jahrgang, aber
wir haben ja schon erfahren, dass du alt bist.
Von dem ja, ich habe meine Karriere auch nicht umsonst schon beendet. was hat die Mischung dieser Mannschaft auch alterstechnisch vielleicht für Vorteile gehabt, gerade wenn wir drauf schauen, wer dann die Leader sind, beispielsweise Robin Benzing oder Johannes Vogtmann, der ja noch nicht so richtig alt ist, Jens?
Ich glaube, dass da die meisten Spieler sind, Greg Popovich hat es früher immer gesagt, over themselves. Also ich glaube ganz genau, dass ein Moritz Wagner weiß, was er kann und was er nicht kann. Ein Easy Bonga erscheint mir von der ganzen Körperhaltung wie ein Spieler, den man jetzt nicht 20 Minuten lang erklären muss, was er zu tun hat. Dann hast du Vogtmann, Bartel, den musst du sowieso gar nichts mehr großartig erklären. Die wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Und meines Erachtens sind fast alle Spieler in einem mentalen Zustand, wenn ich das sagen kann, wo es einfach erwachsene Männer sind. Auch ein Andy Obst, dem muss ich doch nichts erzählen. Der geht aufs Parkett raus, wenn der hat 0 von 6 im ersten Spiel geworfen und dann wirft er den letzten 3 Dreier rein. Das ist eine Entwicklung, die hat er durchgemacht. Der ist auch noch ein junger Spieler und wirft da trotzdem weiter. Charakterstärke ist für mich ein großes Thema gewesen und das hat die Mannschaft ausgezeichnet, dass sie genau wusste, was es braucht, in welcher Situation und dass das offensiv manchmal ein Gebockel war, weil einfach die Qualität offensiv nicht immer da war oder weil dann der ein oder andere Kreativspieler gefehlt hat. Ja, Mai, so ist es halt.
Ja, lass uns nochmal über Joe Vogtmann sprechen, der, fand ich, so der Kopf der Mannschaft war und das war auch davor schon irgendwie klar. Jetzt hat er überall Werte unter den Top 15, zumindest mal an den offensichtlichsten Werten. Bei den Punkten, Rebounds, Assists ist er jeweils unter den Top 15 dieses Turnieres gewesen. Aber Martin, ich glaube, Vogtmann ist so viel mehr für diese Mannschaft, oder? Wie hast du es vor Ort auch wahrgenommen? Vielleicht ihn auch im Interview mal im Gespräch gehabt und vor allem im Vergleich zu anderen Spielern. Hat er für dich da irgendwie einen anderen Eindruck gemacht als andere Spieler? Ist er was Besonderes für diese Mannschaft, auch so im Zwiegespräch?
Ohne Frage. Also wenn du jetzt so seine nackten Zahlen anschaust und das, was er am Supercup angedeutet hat, dann wirst du wahrscheinlich zu der Erkenntnis kommen, oh, das war jetzt, glaube ich, nicht das Turnier von Joe Vogtmann. Das Russland-Spiel hat er den Deutschen gewonnen, ohne Frage. Da gab es auch dann ein Statement von wem war das? Der meinte, dieses letzte Viertel, wo wir alle am Ende des Tanks waren, hat Solas nochmal rausgehauen. Wie war das denn?
Benzing?
Nee, das war Wagner, genau. Mo Wagner, der da so beeindruckt war von Joe, der im letzten Viertel das an sich gerissen hat. Und natürlich ist er den ganzen Sommer über derjenige gewesen, der wirklich die klarsten Worte gesprochen hat, angefangen eben von der Einordnung zu Yoshis oder zu Saibus Nominierung, wo er eigentlich der Einzige war, der uns so ein bisschen hat teilhaben lassen an dem Prozess, an der Auseinandersetzung, wie gehe ich mit so einer Type um? Und dann bis heute, also ich habe ihn vorhin in der Mixzone gefragt und wollte wissen, kannst du dich eigentlich daran erinnern, also hat er geflennt wie ein Schlosshund, kannst du dich daran erinnern an die Bilder damals 2008 in diesem Olympic Qualifier in Athen, wie Dirk eben flennend vom Feld gegangen ist und da nicht in die Kabine konnte, wieder zurück musste und was da passiert ist, was für mich einer der Gründe, warum ich da hingefahren bin, weil ich mich daran erinnert habe und dachte, ey, hier kann was Besonderes passieren. Und er meinte, nee, da habe ich gerade erst angefangen, Basketball zu spielen. Die Bilder, die ich im Kopf hatte, als wir das geschafft haben, waren eine Niederlage in einer EM-Quali gegen Dänemark, wo wir komplett am Arsch waren. Und den Weg so lange gegangen zu sein und jetzt dich mit dem Trikot für Olympia qualifiziert zu haben, das war halt so groß für ihn. Und ja, Hut ab, ich gönn's ihm.
Das ist auch groß.
Ja.
Absolut. Wir hören mal ganz kurz rein. Wir haben nämlich auch einen O-Ton von ihm mitgebracht. Nicht so richtig gute Soundqualität, trotzdem natürlich sehr hörenswert, allein wegen dem Inhalt. Und dann werden wir gleich auch nochmal auf Joe Vogtmann zu sprechen kommen, weil ich auch schon ein paar Sachen rausgehört habe, auf die ich gerne eingehen würde.
Ja, sicher. Also überhaupt nicht mehr. Also meine, ich weiß nicht, ob es ein emotionaleres sportliches Gefühl geben kann. Okay, unsere Medaillen halten uns dann 2 Wochen oder so. Das ist schon, also wir sind bei Olympia. Also, viel mehr kann ich eigentlich auch nicht zu sagen. Das ist krass, ein krasses Gefühl.
Hast du die Bilder im Kopf gehabt, wie Dirk damals reagiert hat, als er sein Training interessiert hat? Hattest du die überhaupt?
Nee, da habe ich gerade angefangen mit dem Basketballspiel 2008. Ich hatte andere Bilder im Kopf. Ich hatte Bilder im Kopf, wie wir ein Qualifikationsspiel in Dänemark verloren haben. Wir waren am Ende. War die Basketball-Nation am Ende. Alle haben uns auf uns draufgeschlagen, zu Recht auch. Aber ja, das sind so Momente, wo du zurückguckst und wenn du wieder mal in solche Momente kommst, dann zehrst du halt schon ein Gefühl, was du jetzt hast.
Ja, es war das genau.
Ich meinen eigenen O-Ton gespoilert.
Genau. gespoilert. ja, aber man hört hier auch nochmal die Emotionalität bei ihm raus. Das war fast sogar noch besser, als du es erzählt hast, Martin.
Mit Sicherheit.
Ja, wenn Riesen weinen, das ist, da muss schon richtig was passieren. Gerade bei einem Joe Vogtmann, der ja sonst nicht der alleremotionalste ist, zumindest so nach außen hin. Das ist schon, das hat mich gerade echt berührt, muss ich sagen. Und ja, jetzt wollte ich natürlich auch auf ihn zu sprechen kommen, weil er natürlich einer der Leader dieser Mannschaft ist. Hatten wir vorhin schon angesprochen, zusammen mit Benzing. Ihn wollten wir uns aber nochmal speziell rauspicken. Natürlich auch, um so ein bisschen den Sommer des DBB zu beleuchten. Denn wir haben jetzt über sehr viel Positives gesprochen. Ich denke mal, dass wir trotzdem sehr viel Positives gefunden hätten, auch wenn dieses Spiel hier heute verloren gegangen wäre. Aber trotzdem wollen wir natürlich aufarbeiten, was da über den DBB-Sommer so passiert ist. Und Robert, da hat für mich Joe Vogtmann auf jeden Fall die deutlichsten Worte gefunden zur Causa Saibu, wenn wir die nochmal ein bisschen aufarbeiten und vielleicht auch einen Blick in Richtung Tokio werfen. Wie sind da deine Gedanken zu?
Naja, er war ja eigentlich der Einzige, der sich so richtig klar positioniert hat. Der DBB hat das Thema Saibu ja mehr oder minder totgeschwiegen, hat dann dieses Video veröffentlicht von Saibu aus seinem Hotelzimmer in Frankreich, wo er meiner Ansicht nach relativ oberflächliche Aussagen trifft. Und ja, das Thema Saibu in der deutschen Nationalmannschaft wird jetzt nach der geglückten Olympia-Quali nochmal auf den Tisch kommen. Es wird auf den Tisch kommen müssen. Der DBB hat jetzt noch 2-3 Wochen Zeit, um sich da endlich mal klar zu äußern und klar zu kommunizieren.
Martin, glaubst du, da kommt was vom DBB? Jetzt haben wir seit dem Turnier oder seit dem Supercup die ganze Zeit darauf gewartet. Es kamen nur so Wischiwaschi-Statements, die keine waren, die mehr Informationsverhinderung waren als wirkliche Informationsgebung. Und jetzt ist dieses Turnier vorbei und es ist gewonnen. Das ist genau das, was der DBB wollte. Ruhe währenddessen. Hat jetzt nicht so richtig gut geklappt, aber zumindest war der Versuch da. Jetzt ist es ja zu Ende. Jetzt könnte man, wenn man wollte. Glaubst du, da kommt noch was?
Nö, das glaube ich nicht. Also wenn Jens sagt, wenn Robert sagt, das muss auf den Tisch kommen, dann ist vielleicht die eine Kausalität, dass jetzt nicht nur mehr der DBB dafür verantwortlich ist, sondern auch das Nationale Olympische Komitee, dass er die Athleten nach Tokio entsendet, sich vielleicht der Thematik nochmal annimmt. Kann sein, muss nicht sein. Ich befürchte nicht. Ich befürchte, dass es einfach, ja, also fader Beigeschmack finde ich jetzt, weiß ich nicht, ist, würde ich jetzt nicht wählen, aber ich finde es einfach eine verpasste Chance, die da liegen gelassen worden ist. Also ich habe nie die Möglichkeit gehabt, mit Yoshi zu sprechen. DPA hat es gehabt, da kam nicht viel bei raus. Wahrscheinlich hätte es auch nicht viel genützt, aber es gab ja einen Prozess innerhalb der Mannschaft. Und das war eigentlich so ein Anfang, wo ich zumindest das Gefühl habe, okay, da wird das tatsächlich an der zweiten Chance gearbeitet. Und das ist einfach nicht weiter verfolgt worden und nicht weiter. Immer dieses Kommunizieren finde ich auch schwierig, weil das aber dieser Dialog ist einfach mit den Fans, mit der Öffentlichkeit nicht geführt worden. Und das ist ganz wichtig für eine Demokratie, dass ein Dialog stattfindet, und das ist da nicht passiert worden. Das ist schade.
Ja, gerade weil ja auch in der Mannschaft oder aus der Mannschaft kommuniziert wurde, zumindest von Joe Vogtmann, dass darüber gesprochen wurde und dass es da eindeutige Erklärungen gab. Ich habe Joe Vogtmann gerade in dem angesprochenen Interview mit von mir auch als sehr aufrechten Typen kennengelernt, der jetzt Absolut. Nicht am einen Tag das erzählt und am nächsten Tag das andere, sondern der ist wirklich sehr straight. Jens, warum glaubst du, wurde das nie nach außen kommuniziert, das ganze Thema? Also was mannschaftsintern besprochen wurde, da muss ja irgendwas passiert sein, dass 11 andere sagen, gut, den nehmen wir doch mit.
Ich fange mal so an. Was ich glaube, ist, dass in der Mannschaft das ordentlich aufgearbeitet wurde. So hat mir die Körpersprache ausgesehen, dass diese Mannschaft keine 11+1 Mannschaft war, sondern Saibu ein fester Bestandteil der Mannschaft war. Ich glaube auch, dass Vogtmann und Co. so einen hohen Anspruch haben, dass sie das thematisiert haben. Was einfach jetzt ausgeblieben ist, ist die Kommunikation mit der Basketballöffentlichkeit seitens des DBB und seitens Yoshiko Saibus. Und was soll man jetzt dazu sagen? Wir können ja jetzt auch nicht, sollen wir den jetzt vors Mikrofon zerren und sollen wir jetzt sagen, sag jetzt endlich was. Ich meine,
es wird sowieso nichts dabei rauskommen, weil es ja
bisher ja, nee, auch nur möchte ich gar nicht sagen, ich möchte ihm gar nichts unterstellen, aber so, es ist jetzt schwierig, jetzt hier den nächsten, was ist der nächste Schritt, was können wir machen? Was ist jetzt, der DBB kann jetzt das nochmal aufgreifen, man kann jetzt eine Öffentlichkeit kreieren und sagen, wir wollen jetzt dieses Interview haben mit Yoshiko Sabu, der DOSB kann noch was machen und da in irgendeiner Art und Weise intervenieren. Wenn das aber von der offiziellen Seite nicht kommt und wenn das nicht als Problem erkannt wird, dann wird auch nichts passieren. Glaube ich nicht, dass was passieren wird, oder Martin?
Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich finde, oder ich habe den Eindruck, dass es einerseits, was den DBB anbelangt, so ein falsches Verständnis von Kommunikation der Stärke ist. Also dass man sich einfach nicht traut, Fehler zuzugestehen. Und ja, da wird immer wieder darauf hingewiesen, Armin Andres, als Vizepräsident zuständig für den Leistungssport, habe sich doch entschuldigt. Und das war's. Und da bin ich in meiner starken Position. Da setze ich einen Punkt. Basta, Schröder. Gerhard Schröder mit
der. Ich wollte gerade sagen, ja,
Basta.
Genau.
Basta. Und das ist einfach so old-fashioned. Das versteht niemand mehr. Und bei Yoshi, denke ich, ist es so ein gekränkter Stolz. Dem kann ich in den Kopf gucken. Ich befürchte, dass er einfach Schwierigkeiten hat, sich zu erklären, zu positionieren, und da hat es viel, viel mit Stolz zu tun, vielleicht auch mit nach wie vor seiner Einstellung. Ich erwarte da jetzt keine Aufklärung in den nächsten Tagen.
Ja, man möchte aber jetzt auch nicht sagen, lass es jetzt endlich gut sein, aber die Handhabe fehlt jetzt so ein bisschen.
Ja, ja, ich bin halt immer einer, der das nicht irgendwie so im Sand verlaufen lassen möchte, denn das ist genau das, was der DBB in dem Fall möchte. Ich möchte einfach, auch deswegen habe ich das Thema auch hier nochmal angesprochen, den Druck weiter hochhalten, auch in der Basketball-Community, dass es dazu einfach eine klare Aussage gibt. Mir ist das nicht klar genug bisher. Und das ist das, was mir eigentlich auch, was mich auch an der ganzen Sache so stört. Selbst diese, was du gerade sagst, diese Eingestehung von einem Fehler, das wäre ja zumindest mal ein Anfang. Aber die Fehler, die eingestanden wurden, die wurden ja gar nicht gemacht. Beziehungsweise das sind ja die Folgefehler, die daraus entstanden sind. Den Grundfehler, da ist ja bisher nicht annähernd darauf eingegangen worden. Und dann immer zu sagen, es wurde alles gesagt und es wurde sich entschuldigt, das ist halt einfach nicht wahr, und das sieht man auch nach wie vor in der Basketball-Community auf den sozialen Medien, dass es da rumort ohne Ende. Und was ich ganz, ganz schade finde, wirklich, fast eigentlich, was mir am meisten leid tut, dass ganz viele Fans das Turnier nicht gesehen haben, weil sie mit dieser Entscheidung überhaupt nicht d'accord sind. Und das finde ich eine straighte Ausführung, das finde ich völlig okay, dass die das so machen. Mir tut's leid für die Fans, dass die diesen Weg gehen mussten, weil der Verband es nicht schafft, da seine eigenen aufgesetzten Regeln für die Nationalspieler dann auch durchzuziehen. Egal was da kommt. Das finde ich nach wie vor hochproblematisch, und ich hoffe, dass es da eine Klärung noch vor Tokio gibt. Damit würde ich sagen, wir kommen mal Richtung Tokio so ein bisschen, und jetzt habt ihr vor Ort mit Dennis Schröder sprechen können. Er war da, hat die Mannschaft unterstützt. Wie seht ihr da die Chancen, die Möglichkeiten, dass Dennis Schröder bei Tokio, bei Olympia mit dabei ist, Martin?
Also ohne jetzt Details zu wissen, würde ich sagen 50-50. Also er hat das noch nicht aufgegeben, hat da auch gesagt, das ist so ein Kopf gegen Herz, also dass er da ist, ist crazy. Auf der anderen Seite hat er nichts anderes zu tun gehabt, also klar kann er da sein. Aber dass er auch hier in der Halle war, es war auch ganz lustig, immer wieder zu sehen, bis wann er Autogramm oder Selfie-Wünsche zugelassen hat und irgendwann auch gesagt hat, ey, jetzt lass mich in Ruhe, ich muss das Spiel sehen. Und er hat gesagt, er hofft darauf, dass man da eine Lösung findet. Wie weit das realistisch ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist ready zu spielen. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal trainiert hat. Aber ich glaube, die Zeit würde reichen, dass er good to go ist. Robin Benzing hat relativ klar gesagt, er fände es unfair, wenn die Mannschaft ausgetauscht würde. Da weiß ich jetzt die faktischen Zwänge nicht, ob man wirklich mit 12 oder mit 13 reisen muss, das kann ich nicht sagen. Henrik Rödl hat ähnlich geklungen, dass er gesagt hat, er hofft, dass alle 12 gesund bleiben, dass er genau mit dieser Truppe nach Tokio reist. Das ist klar, das ist eine Diskussion. Wenn es dazu kommt, nimmst du deinen besten Spieler mit und erhöhst deine Chancen, dort was Bleibendes zu erreichen, oder setzt du auf die 12, die den Weg gemacht haben?
Das ist dann natürlich auch so ein bisschen eine Philosophiefrage. Robert,
ist aber noch hypothetisch, ne? Also weiß man noch nicht.
Robert, wie siehst du die Causa Schröder mitnehmen, nicht mitnehmen lieber? Wie siehst du ja vielleicht auch die Chancen auf Olympia mit und ohne Schröder?
Ja, das Thema mit und ohne Dennis Schröder hat der Jens vorher, finde ich, ganz gut erklärt. Prinzipiell bin ich schon ein Fan davon, die Spieler zu belohnen, die sich auch dafür qualifiziert haben. Aber das ist auch wieder natürlich eine alte Frage in Nationalmannschaftsbasketball. Das hatten wir vor der Weltmeisterschaft auch schon. Nimmst du die Spieler mit, die sich dann für die WM qualifizieren und in den Fenstern spielen, oder dann die NBA-Spieler und so weiter? Also ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr ähnliche Truppe sehen werden bei den Olympischen Spielen. Wenn Dennis Schröder verfügbar sein wird, glaube ich, wird man ihn auch mitnehmen. Da ist die Qualität einfach zu groß. Und ich glaube, man wird jetzt einem Dennis Schröder, der sagt, ich bin bereit zu spielen, es ist versicherungstechnisch alles geklärt, da wird man nicht sagen, ja, das ist schön, aber du darfst gerne wieder von der Tribüne unterstützen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Jens, lass uns einen allerletzten Ausblick noch geben auf die Gruppe, gegen die es in Tokio gehen wird. Es ist Australien, Nigeria und Italien, jetzt bei Deutschland in der Gruppe in Tokio. Gib uns mal nur so einen kleinen Ausblick darauf, was uns da erwartet und wie du die Chancen der Deutschen siehst.
Australien kann man vergleichen mit Brasilien, sehr spielstark, haben ihre sogenannte Flow-Offense, die tatsächlich so heißt, die immer sehr gut miteinander spielen. Ich glaube, mit einer Switch-Verteidigung kann man dem beikommen. Italien hat man schon geschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was nachkommt vom Kader. Martin nickt mit dem Kopf, kommt bei Italien was mit dem Kader noch nach?
Fontecchio ist auf jeden Fall neu dabei, der
Fontecchio gespielt hat. Okay, klar, Fontecchio. Ansonsten halte ich diese Mannschaft, sind wir da konkurrenzfähig. Nigeria ist eine athletische Mannschaft, die immer sehr viel Druck ausübt, übers Fastbreak-Spiel kommt, die man aber in Halbfeld-Basketball-Spiel zwingen kann und denen es erfahrungsgemäß ein bisschen an der individuellen Wurfqualität mangelt. Das bedeutet, alle drei Spiele können gewonnen werden. Und here we go from there.
Super, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das dann alles bei Olympia. Nochmal, die deutsche Nationalmannschaft fährt zu Olympia und das ist ein wahnsinnig geiler Abschluss dieser Corona-Saison, die wir da hinter uns haben. In der BBL, in der Euroleague und jetzt auch noch mit dem Olympischen Qualifikationsturnier. So, Freunde, dann war es das jetzt erstmal mit unseren regelmäßigen Folgen. Ab jetzt hört ihr uns nur noch regelmäßig, unregelmäßig mit Transfer-Updates. Vielleicht kommt mal was zu Olympia, eine kleine Vorschau und so weiter und so fort. Also ihr hört uns hier weiter, aber nicht mehr ganz so regelmäßig, wie ihr das unter der Saison gewohnt seid. Damit geht es dann wieder vor der kommenden Saison los. Damit sage ich erstmal vielen Dank an Jens und Martin für eure Zeit und für den Verzicht auf die Party bis jetzt. Ab jetzt dürft ihr die Biers aufmachen und euch ordentlich gönnen.
Sag nur MVP-O.
MVP-O.
Genau. Also viele Grüße nach Split und dir natürlich, Robert, auch vielen Dank für dein immer treues Dabeisein beim Podcast hier. Macht sehr viel Spaß und wir hören uns auch ganz bald. Danke, Robert.
Ja, sehr gerne. Postgame geht weiter.
So sieht's aus. Postgame geht weiter. Bis ganz bald. Macht's gut und genießt den deutschen Erfolg. Wir sind dabei bei Olympia.